3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. In der heutigen Ausgabe versorgen wir euch wieder mit allen wichtigen und aktuellen Infos rund um die National Football League. Ihr werdet es mitbekommen haben, die NFL kommt Mitte November erstmals für ein reguläres Saisonspiel nach Deutschland. Seit vergangenem Mittwoch steht nun auch fest, welche zwei Teams ihren großen Auftritt in München haben. Das wird jetzt gleich Thema sein, genau wie der NFL-Draft, der jüngst in Las Vegas über die Bühne gegangen ist. Wir verraten euch, welche Mannschaften nun unserer Meinung nach der Free Agency und dem Draft richtig gut aufgestellt sind. Dabei sind heute wieder Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
Moin und Servus Kutsche. Ich grüße dich.
Schuan aus der Footballerei ist auch dabei. Moin, Schuan.
Moin, moin, ihr Rabauken. Viele Grüße.
Und Mario vom Kicker ist auch dabei. Moin, Mario.
Ich grüße euch. Schön, wieder hier zu sein.
Mein Name ist Kutsche, ebenfalls zugehörig zur Footballerei. Lasst uns mit den europäischen Spielen der NFL beginnen. Jetzt steht fest, dass die New Orleans Saints am 2.10. im Londoner Tottenham Stadium gegen die Minnesota Vikings spielen, dass die Green Bay Packers eine Woche später am 9. Oktober ebenfalls in Tottenham gegen die New York Giants ran müssen. Und dass die Jacksonville Jaguars am 30. Oktober im Londoner Wembley Stadium die Denver Broncos empfangen. Die für uns wichtigste Erkenntnis: am 13. November um 15.30 Uhr empfangen die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady die Seattle Seahawks in der Allianz Arena zum Deutschlandspiel. Welch Überraschung! Die NFL ist halt schlau und schickt ein bei uns sehr beliebtes Team nach Good Old Germany. Schließlich ist die Liga ja ein Wirtschaftsunternehmen, der Umsatz muss stimmen. Detti, du bist ja Seahawks-Fan und wohnst in der Nähe von München. Was hat diese Nachricht gestern in dir ausgelöst?
Naja, also unzufrieden war ich nicht. Ich war schon überrascht, dass es die Seahawks geworden sind, muss ich sagen, weil sie halt vor ein paar Jahren erst gefühlt für mich in London waren. Und als Westküstenteam ist es ja doch immer eine Weltreise. Wobei ich mich eingelesen habe, und ich arbeite ja auch in der Flugmedizin, deswegen hätte ich es eigentlich eh schon wissen müssen, dass die Flugmeilen für Seattle und für Tampa gar nicht so massiv unterschiedlich sind. Weil Tampa muss ja von unten nach oben reisen und Seattle kann einfach nur in den Osten und relativ geradeaus. Deswegen ist es gar nicht so dramatisch, dass es nicht die Chiefs geworden sind, ist aber wahrscheinlich für viele die größte Überraschung. Oder Mario, wie hast du das aufgefasst gestern? Und hast schon deine Karten?
Noch nicht, daran arbeiten wir. Nee, ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wie Kutsche schon sagt, natürlich haben die Seahawks eine große Fanbase in Deutschland durch Russell Wilson, aber eben durch Russell Wilson. Und der ist ja, das haben wir mitbekommen, nicht mehr da. Und was jetzt da übrig geblieben ist in Seattle, naja, das ist DK Metcalf und dann frag mal den normalo NFL-Deutschland-Fan, wen er da noch kennt. Naja, komm, also ich meine, du hast Tom Brady, das wird wahrscheinlich reichen und voll kriegst du die Hütte sowieso. Alleine, da hättest du auch wahrscheinlich, sorry Kutsche, da hättest du auch die Jaguars gegen sonst wen entscheiden können. Das wäre ausverkauft gewesen, aber ich meine, ich will mich mal gar nicht beschweren. Ist doch einfach eine coole Sache, dass die Teams nach Deutschland kommen.
Schuan, bist du zufrieden? Geno Smith wird höchstwahrscheinlich Stand jetzt Starting Quarterback der Seattle Seahawks sein.
Alle deutschen Fans können Geno Smith bewundern oder Drew Lock, was immer, wer immer da sich durchsetzt. Aber ich habe da keinen Hund in dem Fight, von daher Die Teams sind nicht meine Lieblingsteams, aber es ist natürlich schon es wäre eine super Chance gewesen, Tom Brady und Patrick Mahomes gegeneinander spielen zu sehen. Das wäre natürlich ein absolutes Highlight gewesen. Und wenn das jetzt natürlich die Chance ist vergeben und jetzt trifft man auf ein Seattle-Team, was im Umbruch ist. Und ja, muss man sehen, vielleicht tun sich ja noch ein paar Sachen, aber es ist trotzdem eine gute Paarung und wie wir schon festgestellt haben, ausverkauft wird sowieso sein. Und es wird jetzt dem Spaß keinen Abbruch tun. Aber man hat natürlich die Chance, oder die deutschen Fans und wir alle haben natürlich die Chance verpasst, zwei der besten Quarterbacks ever zu sehen in einem Spiel. Das wäre natürlich schon stark gewesen.
Wichtige Info für euch da draußen, der Kartenvorverkauf für das erste Regular Season Game der NFL in Deutschland, der startet im Juni. Empfehlung von uns für euch, ihr solltet euch auf jeden Fall unter www.nfl.com/Munich, also das englische München, registrieren und schon mal euren Kartenwunsch hinterlegen. Dann werdet ihr zeitnah wahrscheinlich eine E-Mail bekommen, wie das genau mit dem Ticketverkauf läuft. Der letzte Stand ist, dass es bereits jetzt über 1 Million Kartenwünsche gibt. Also wer rechnen kann, weiß, dass nicht alle, die rein wollen, auch reinkommen werden. Aber wir haben es in einer der früheren Icing-Folgen ja auch schon mal besprochen. Rund um das Stadion, rund um dieses gesamte Wochenende Mitte November wird es eine Menge NFL-Veranstaltungen in der Stadt München geben. Also wer Bock hat, irgendwie mal wieder die Football-Gemeinde in Deutschland und oder im deutschsprachigen Raum zu feiern, der kann, glaube ich, auf jeden Fall nach München kommen. Detti hat in seinem Keller, das sagt er auch immer wieder, genügend Platz, ja, um euch alle unterzubringen.
Gottes Willen. Kommt alle zu mir. Ja, der Mario auf jeden Fall, weil der wohnt da in Schwabing, weg vom Schuss. Also den kann ich schon ein bisschen ins Outback holen. Da ist er näher an der Arena und der hat mehr Natur.
Weil das ist so Garten großzügig, allein, ist klasse.
Klasse. Aber Mario, ja. Wenn dir die Seattle Seahawks jetzt nicht unbedingt gefallen fürs Deutschlandspiel, was ist denn dein Favorit für die drei London Games? Da kann man ja auch durchaus nochmal hinfliegen und die London Games der NFL sind immer eine Reise wert. Welches Spiel, wenn du die Wahl hättest, würdest du dir da aussuchen?
Sag mir nochmal, gegen wen die Packers spielen. Ich war so fokussiert auf München.
Gegen das Top-Team der New York Giants.
Ja, unter Umständen kommen wir noch auf die Giants zu sprechen. Dann würde ich tatsächlich dieses Spiel nehmen. Alleine, weil es die Packers sind. Ich glaube, dass mir der geschätzte Grille mal gesagt hat, dass die Packers als einziges Team noch nie overseas waren. Ja, deshalb ist das natürlich schon ein besonderer Anreiz. Und ja, neben Tom Brady haben wir natürlich dann mit Aaron Rodgers den oder das Aushängeschild der Liga. Von daher würde ich mal dieses Spiel wählen. Oder würdet ihr mir da widersprechen wollen?
Ja, also allein die Tatsache, dass gegen wen spielt Jacksonville nochmal, Kutsche?
Gegen Russell Wilson und die Broncos.
Das ist auch nicht schlecht.
Also allein die Tatsache, dass Russell Wilson, Aaron Rodgers und Tom Brady in Europa spielen dieses Jahr, ist natürlich schon ziemlich stark. Dieses Saints-Vikings-Spiel reizt mich persönlich jetzt am wenigsten. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht alleine. Aber ich weiß nicht, ob es schon mal so ein gutes Schedule für diese International Games gab bis jetzt. Ich bezweifle das. Und nochmal zu dem München-Spiel. Also, wie gesagt, für mich, dass die Chiefs es nicht geworden sind, da haben sich, glaube ich, viele in diese FC Bayern und Chiefs-Connection da verrannt. Und also, ich glaube einfach, dass diese vier Teams, die Deutschland als International Home Marketing Area gewählt haben, also die Chiefs, die Bucks, die Panthers und die Patriots, ich glaube, dass jeder von denen in den nächsten 4 Jahren einfach ein Heimspiel haben soll. Das wäre für mich jetzt eigentlich die logischste Erklärung. Und wenn es die Chiefs in München sein müssen, dann sind es halt in 2 Jahren. Würde mich nicht überraschen.
Ein bisschen was musst du ja auch noch warm halten, ne? Dann wären es halt nächstes Jahr die Chiefs oder wann auch immer. Aber das kann ja alles noch kommen.
Gut, schließen wir das Deutschlandspiel an dieser Stelle ab. Wenn ihr wissen wollt, was die nächsten Tage rund um dieses Spiel passiert, folgt dem Kicker auf den sozialen Kanälen, ladet die Kicker-App runter oder abonniert den Newsletter der Footballerei. Der kommt immer samstags raus und hat auch immer frische Infos rund um dieses Highlight. Bevor wir jetzt gleich etwas ausführlicher nochmal auf den NFL-Draft schauen, noch eine News. DeAndre Hopkins, der beste Wide Receiver der Arizona Cardinals und einer der besten Passempfänger ligaweit, wurde für die ersten 6 Spiele der neuen Saison gesperrt wegen der Einnahme verbotener Substanzen, Schuan. Was sagst du dazu?
Tja, das ist wenn man so diese Testing-Protokolle der NFL kennt, dann ist es schon irgendwie ziemlich schwer, da erwischt zu werden. Also da wird ja vorher mitgeteilt, welche Termine, wann das passiert. Also wenn da in irgendeiner Form irgendwas schief lief bei ihm, was er verheimlichen wollte, dann ist er da einfach ein Hirni. Also das ist allgemein bekannt, dass da in der NFL das wirklich schwer fällt, erwischt zu werden. Und da musste schon echt ein, ja, also ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ich denke mal, der ist eigentlich ein Spieler, der sehr verlässlich war, 7 Jahre, weiß ich nicht, ein Spiel verpasst und jemand, der eigentlich auch nie aufgefallen ist mit so Sachen und Performance Enhancing. Ja, also ich bin mir da nicht sicher, was da passiert ist. Wie gesagt, es wird natürlich von ihm wahnsinnig abgestritten. Katastrophe natürlich, und für ihn auch, für seine Legacy, für seine, was er hinterlässt, weil er ist ja wirklich einer der besten Wide Receiver ever in der NFL und für mich auch aktuell eben einer der besten Top 3 Receiver, und der schießt sich so ab. Also das ist eine Katastrophe für die Mannschaft und für ihn, und mal sehen, was da jetzt am Endeffekt rauskommt, aber die werden sich da schon nicht irren bei der NFL.
Daddy Mario, die Cardinals waren im NFL-Draft in einem Trade, oder gehörten zu einem Trade. Da ging es auch darum, dass die Cardinals mit Brown einen neuen Wide Receiver bekommen. Meint ihr, dass die Cardinals damals schon wussten, dass die Andre Hopkins gesperrt wird?
Die Frage habe ich mir auch gestellt, tatsächlich. Schwer zu sagen. Vom Gefühl her, jein. Weil du hattest ja auch Christian Kirk, der jetzt nicht mehr da ist, was du natürlich nur zu gut weißt, Kutsche. Der nimmt deinem Franchise ja das ganze Geld weg.
Das sie aber haben. Sie haben so viel davon, die wissen gar nicht, wohin damit. Geldspeicher in Jacksonville.
Ja, aber man muss natürlich sagen, es ist jetzt schon eine verzwickte Situation für die Cardinals, ne? Also, wie Sean schon gesagt hat, so der beste Receiver ist jetzt nicht da. Und es ist sowieso alles so ein bisschen schlechte Stimmung da gerade in Arizona, was man so vernimmt, weil es gab ja auch dieses ewige Bohai jetzt um Murray, wo ja immer noch nicht so wirklich klar ist, was passiert mit dem. Jetzt ist Hopkins nicht mehr da, Kirk ist nicht mehr da. Kirk war jetzt nicht überragend, aber schon auch zuverlässig. Und jetzt stehst du so ein bisschen vor einer Saison, wo ich jetzt gefühlt gar keine Ahnung habe, wo, in welche Richtung das geht. Also von einem Jahr ist es, wie sind die gestartet? 8-0, 9-0? Waren lange einer der Top-Favoriten. Und jetzt stehst du da und guckst dir die NFC West an und denkst dir, okay, also das wird nichts für euch, ne?
Ja, also genau das ist natürlich interessant zu sehen, weil letztes Jahr ist Hopkins aber tatsächlich verletzt gewesen, das erste Mal in seiner Karriere, glaube ich, und hat ein paar Spiele gefehlt, und dann hattest du halt AJ Green und Christian Kirk und und du hattest diesen Cliff Kingsbury Meltdown, den er halt immer hat. Also ich glaube, den hat er auch im College schon gehabt in der zweiten Saisonhälfte, und jetzt startest du die Saison halt die ersten 6 Spiele ohne deinen besten Offensivspieler, würde ich mal so behaupten. Der Vorteil ist natürlich, ich glaube schon, dass die Cardinals wussten, dass das passiert, und deswegen einen First-Rounder, natürlich noch kombiniert mit einem Drittrunden-Pick, den sie bekommen haben, für Hollywood Brown ausgeben, um das ein bisschen aufzufangen. Aber das sind ja zwei völlig verschiedene Spielertypen, meines Erachtens. Also gerade was den Route-Tree betrifft, Schuhan, ist, glaube ich, Marquise Brown bis jetzt nicht mehr als ein Speedster gewesen. Ich finde, es sah dann mal so gut aus, dass er fast für seine Größe, also er ist ja klein und schmächtig, dass er da ein perfekter Receiver wird und alles machen kann. Aber ich finde, er hat dann wieder einen Rückschritt gemacht letztes Jahr, und mal sehen, wie es wird. Aber auf jeden Fall ist er ein guter Buddy von Kyler Murray. Die kennen sie ja, glaube ich, aus dem College. Also kein schlechter Move, um das aufzufangen, aber besser sind sie nicht geworden. Das sehe ich schon
auch so. Ja. Und Brown hatte ja dann auch manchmal die Problematik, dass er die Bälle nicht festgehalten hat. Da hat er auch so einen Slump gehabt über die Saison. Aber um mal auf die Frage nochmal zurückzukommen, ich will mich jetzt nicht rauslehnen, aber ich glaube, einer der Termine für diese Testings ist im April, Anfang April in der NFL. Also ist nicht so, dass die, nach meinem Wissensstand, bewegen die sich nicht. Du hast bestimmte Termine im Jahr, wo die stattfinden. Und dann würde das zeitlich passen. Ich weiß nicht genau, wann dieser Deal jetzt vonstatten ging, aber wenn das jetzt Anfang April war, der Test, die wissen innerhalb von ein paar Tagen, ob da jetzt irgendwas ist. Keine Ahnung, das kann schnell und quick operation gewesen sein und schnell, wir müssen jetzt was machen. So abwegig ist das gar nicht, Kutsche, was du gesagt hast, dass das vielleicht sogar zum Auffangen der zu erwartenden Sperre ist. Also das hat sich gar nicht mehr eröffnet. Das ist Wahnsinn, ja. Das, na klar, das kann natürlich sein, dass die gesagt haben, wir nehmen den Price Tag und wir machen das einfach, weil wir den brauchen für die ersten 6 Spiele mindestens.
Ja, dazu muss man ja auch wissen, um jetzt nochmal endgültig den Bogen zum NFL-Draft zu spannen, dass die Teams beim Draft ja nur eine sehr begrenzte Zeit haben, um ihren Pick auszuwählen. Und wenn in dieser sehr begrenzten Zeit erst ein Trade mit einem anderen Team ausgefüllt werden muss, in diesem Trade aber auch noch ein Spieler ist, der ja auch gleichzeitig beim neuen Team dann noch einen neuen Vertrag unterschrieben hat und so, das ist ja einfach, also es ist ja gar nicht möglich, das alles innerhalb dieser kürzesten Zeit zu klären. Deswegen deutet natürlich vieles darauf hin, dass das irgendwie mit langer Hand vorbereitet war. Bevor wir richtig tiefer einsteigen in den Draft, nochmal allgemein, Detti, wie viel Spaß hattest du im Laufe der ersten Runde? So die ersten Picks, das ging so relativ schnell von der Hand. Dann wurde es irgendwann ein bisschen wilder, weil halt wahnsinnig viel getradet wurde. Also wie beurteilst du dein Erlebnis rund um den NFL-Draft 2022 im Vergleich zu früheren Drafts vielleicht?
Also was jetzt die erste Runde betrifft, da war das Ganze natürlich vorab schon sehr spannend, weil es halt zum einen diesen klaren Nummer 1 Pick eben nicht gab, diesen Quarterback, der es normalerweise immer ist und in den letzten Jahren dann doch meistens war. Und wenn das nicht war, dann war es halt so ein Myles Garrett, wo auch alle gesagt haben, ja okay, das ist der steht einfach über allen. Deswegen war allein der erste Pick schon relativ spannend. Ich fand es ziemlich geil, dass Hutchinson dann tatsächlich zurück nach Michigan geht. Das hat mich schon mal gefreut. Und dann war ich gespannt auf Teams, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Also Giants, Jets, beide mit jeweils zwei Picks in den ersten von den ersten 10. Und ich dachte, okay, dass zumindest eins der beiden Teams vielleicht nach hinten tradet. Was mich überrascht hat in dem Draft, gerade in der ersten Runde, dass man meines Erachtens relativ wenig bekommen hat, wenn man den Platz relativ weit vorne aufgegeben hat. Zum Beispiel die Minnesota Vikings, die halt die Lions von 32 auf 12 springen lassen, einen Divisionskonkurrenten, das gleiche später noch mit den Packers machen und aus meiner Sicht einfach viel zu wenig dafür bekommen haben. Gerade dieser Trade mit Detroit, es hat mich überrascht. Und gefühlt hat man früher mehr hergeben müssen, um in der ersten Runde nach vorne zu gehen. Dass jetzt zum Beispiel die Seahawks auch nicht nach unten getradet haben, hat mich auch sehr überrascht. Und tatsächlich mal den Offensive Tackle, ich glaube, der erste seit Russell Okung, der so früh genommen wurde und der kein verkappter Guard ist, das war ja auch nur so eine Spezialität, sondern tatsächlich ein Left Tackle, der immer links gespielt hat. Das hat mich gefreut, weil Dwayne Brown ist Mitte 30, ist Free Agent. Das fand ich sehr gut. Deswegen war ich mit der ersten Runde sehr zufrieden. Es gab einen Moment am zweiten Tag, auch was die Seahawks betrifft, als Kyler Gordon, der Cornerback von den Washington Huskies, das wäre ein Hometown-Kid gewesen, an Nummer 39 nach Chicago geht und ich schon Nummer 40 und 41 für Seattle und sehe, oh Gott, Gordon ist noch da, jetzt wir brauchen unbedingt einen Cornerback. Und der dann weggeschnappt wird. Das war wirklich so wie im Fantasy-Draft. Nein, warum der? Das war schlimm. Aber sie haben es dann wieder gut gemacht, weil sie in Runde 4 und 5 sich Cornerbacks geholt haben. Also ich war rundum zufrieden, muss ich sagen.
Mario, lass uns nochmal bei den Seattle Seahawks bleiben und zu Malik Willis kommen. Das war ein hochdekorierter Quarterback. Er galt eigentlich als eventueller First-Round-Pick. Die Seahawks, hieß es, könnten ihn auch gut gebrauchen. Dann wurde er letztlich in der ersten Runde nicht ausgewählt, obwohl er vor Ort war. Höchststrafe. Und ist dann erst in der dritten Runde von den Colts gedraftet worden. Das kostet den Jungen ungefähr 25 Millionen Dollar. Also wäre er, sagen wir mal, in den ersten 10, in den Top 10 gepickt worden, hätte er ungefähr 30 Millionen Dollar verdient. Jetzt in der dritten Runde bekommt er nur 5. Für den Jungen ist das maximal scheiße gelaufen, ne?
Du meinst jetzt Malik Willis?
Ja.
Der ist zu den Titans, oder?
Titans, richtig.
Titans, okay. Immer.
Zu den Titans, ja.
Ja, ist ja fast das Gleiche. für den ist das sehr schlecht gelaufen, ja. Aber im Endeffekt brauchen wir uns ja eigentlich gar nicht wundern. Ich meine, ich würde jetzt uns mal unterstellen, dass wir nicht so viel College-Tape schauen wie die US-Experten. Aber die sagen halt das ganze Jahr durchgehend, diese Quarterback-Klasse ist nichts. So, und dann stehen wir da nach zwei Runden und haben nur Kenny Pickett. Und sagen, oh, was ist denn hier los? Ja, okay, aber genau so war es ja erwartet worden, dass die Quarterbacks halt nicht früh gehen. Natürlich wird dann immer wieder spekuliert, auch gerade die Panthers an 6, wo ja auch gerade so ein Franchise im Nichts, holen wir uns einen Quarterback, damit wir vielleicht ein paar mehr Zuschauer generieren, die sich ein bisschen auf was freuen können, mit allem Respekt an Sam Darnold. Deshalb überrascht hat's nicht. Für Willis ist es natürlich schlecht gelaufen. Ja, ich denke mal schon, dass er sich zumindest in Runde 1 irgendwo gesehen hat.
Was ich bei Malik Willis am schlimmsten fand, wahrscheinlich für ihn, war ein Tweet mit also ein Foto von ihm mit einer Frau, und da hieß es dann: Malik Willis mit seiner Mama beim NFL-Draft, und er retweetet das ganze, schreibt, das wäre die Oma. Also da ist alles schiefgelaufen für ihn.
Also Kompliment für die Oma.
Natürlich, top. Aber ich finde, letztlich mit seinem Landing-Spot kann er schon sehr zufrieden sein. Und jetzt gab es ja schon die erste Aussage von Ryan Tannehill: Nee, ich werde den da nicht mentoren, das könnt ihr vergessen. Natürlich, was soll man sonst sagen? Also es gibt natürlich Quarterbacks und vor allem Experten wie Kurt Warner, die sagen, natürlich muss man Mentor sein für einen Jungen. Tannehill sagt halt, nee, ich bin Starting Quarterback, ich bin nicht 35 und dafür bin ich jetzt nicht da, dass ich dem zeige, wie man Quarterback spielt. Weil das College Liberty, das hast du, Schuhan, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, und diese wenigen Starts, die er auf hohem Niveau hat, letztlich muss man ja einfach sagen, unabhängig von seinem Rushing Upside, das mit Lamar Jackson verglichen wird, aber der muss schon noch sehr viel lernen. Jetzt ist halt die Frage, ob er da von Ryan Tannehill was mitbekommt, oder? Wie würdest du das denn machen? Oder was ja würdest du von deinem erfahrenen Starter erwarten, wenn du einen jungen Quarterback ins Team holst? Bei den Berlin Adlern.
Na gut, das ist ja was anderes, weil die sind ja jetzt keine Vollprofis mit Millionen Deal und etc. Aber in der NFL, es gibt natürlich dieses politische Korrekte, wo du dann sagst, natürlich helfe ich dem jungen Mann, und Tannehill wäre es vielleicht besser beraten gewesen, das einfach mal zu sagen als Worthülse. Ob er es dann macht, ist ein anderes Thema, weil jetzt ist er in der böse Mann-Ecke. Und weil die Gesellschaft in USA, und wir alle wollen ja, dass das alles harmonisch ist, konfliktfrei. Aber Ryan Tannehill ist einfach straight, der sagt, was es ist. Es ist ein Business, es geht um Kohle, und der will seine Kohle, der will sein Geld, der will seinen Spot haben. Und ich verstehe ihn vollkommen, und wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, dass hinter den Kulissen da niemand, der, vielleicht versteht man sich und kennt sich von früher, dann hilft man ein bisschen, aber warum sollte Ryan Tannehill Malik ihm helfen? Er will seinen Arbeitsplatz. Und am Ende des Tages ist das eben einfach ein Fakt. Aber deswegen war die Draft für mich persönlich, Kutsche, mal, um nochmal deine erste Frage aufzugreifen, auch für mich war die Draft jetzt nicht so aufregend, weil eben auch an der Mangelung an dieser Quarterback-Klasse. Weil so ein bisschen ist es ja schon so, dass man dann meistens so als zentralen Punkt die Quarterbacks sieht, wenn eine Draft vonstatten geht in der NFL. Und wer geht zuerst? Ist es Second, First Pick? Und das war eben an der Mangelung von Qualität, war das eine Sache, die uns abging dieses Jahr. Das war dann also eher sehr Receiver-lastig. Das haben wir ja gesehen. Da sind ja auch tolle Receiver bei gewesen. Aber mir fehlte so ein bisschen so dieser Kampf zwischen den Quarterbacks. Wer wird der Erste sein? Wie zum Beispiel letztes Jahr. Und das war so ein bisschen, was mir fehlte. Und Malik Willis ist natürlich, darf man auch nicht vergessen, undersized. Das ist jetzt kein sehr großer Spieler. Der gilt als eher klein. Der ist, hat einen super Arm. Natürlich sehr beweglich, alles drum und dran. Und er hat sicherlich im Vergleich zu Tannehill einen besseren Arm, etc. Aber das ist eben, in der NFL geht es um Präzision. Da geht es um ganz andere Dinge, die kleinen Fenster treffen und nicht um die Overall. Wir haben sehr gute Athleten kommen und gehen sehen in der NFL. Und die geblieben sind als Quarterbacks, waren die, die auch die komplizierten Pässe und die Quick Decisions machen konnten. Und Willis bei Liberty Flames hat jetzt natürlich als Transfer zu einer unterklassigen College, da hat er natürlich dominiert, aber er hat natürlich auf nicht sehr hohem Level gespielt, und die Fenster waren gigantisch im Vergleich zu dem, was er jetzt sehen wird. Von Fenster meine ich immer zwischen den Abwehrspielern und dem Receiver. Das Fenster, das er treffen muss als Werfer im übertragenen Sinne, ist ganz, ganz klein. Das ist eher eine Dachluke, und bei Liberty war es eben von einem Shop, das Fenster.
Ein Scheunentor. Kein genau. Tight Window, ein Scheunentor. Ja, zu den Quarterbacks, um das vielleicht abzuschließen. Also Kenny Pickett, das fand ich sehr lustig. Vor dem Draft schon immer. Es hat sich ja jeder auf diese kleinen Hände versteift. Das, also, weil du gigantisch gesagt hast. Diese kleinen Hände, der kann doch nicht Quarterback in der NFL sein. Und dann ist Mike Tomlin einer der renommiertesten Headcoaches der Liga, wo jeder gesagt hat, oh, der ist in Malik Willis verliebt, der hat ihn auch besucht vor dem Draft, und nimmt dann Kenny Pickett aus Pittsburgh von der Uni auch noch, also ich sag mal, der Rückhalt bei den Fans ist schon mal gegeben, zumindest am Anfang, und jeder ist sich sicher, nein, das war ein Reach, Katastrophe, und die Steelers haben eigentlich nur an 20 gewartet, haben sich hingesetzt und haben gewartet, bis der Quarterback zu ihnen fällt, und hatten die freie Auswahl. Aber ich fand schon wieder interessant, dass dieser Pick komplett verurteilt worden ist und Kenny Pickett mit den Händen, das funktioniert nicht. Ich bin mal sehr gespannt und ich glaube nicht, dass die Hände darüber entscheiden, ob Kenny Pickett ein guter NFL-Quarterback wird. Und ich sehe, dass Schuhan mir zustimmt. Das sieht man im Podcast nicht, aber er nickt.
Kenny Pickett, der Matze Ginter der NFL.
So ist es.
Das war das Schlusswort. Ja. Jetzt geht's weiter.
Also der NFL-Draft 2022 ist in the books. Ich glaube, wir können festhalten, bislang war diese NFL-Offseason noch nie so wild wie bislang. Wir haben spektakuläre Wechsel gehabt. Russell Wilson, wir haben schon drüber gesprochen, nicht mehr bei den Seahawks, sondern jetzt in Denver. Devonta Adams, bester Receiver der Liga, nicht mehr bei den Packers, sondern jetzt bei den Raiders. Es ging los mit dieser irren Free Agency. Jetzt ist auch der Draft über die Bühne gegangen, Schuhan, um mal so ein kleines Zwischenzeugnis auszustellen, rund 4 Monate vorm Start der Saison. Welches NFL-Team oder welche 2 NFL-Teams sind deiner Meinung nach jetzt richtig gut aufgestellt für die kommende Saison?
Ja, da hatten wir ja schon Montag so ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt hier fließt jetzt so ein bisschen die Free Agency noch mit hinein. Aber wir haben natürlich ein Team, was ich nehme jetzt ein anderes Team als Montag, will die Leute nicht langweilen da draußen. Und für mich ist ein Team wie die Kansas City Chiefs zum Beispiel ein Team, was defense-mäßig abgegradet hat. Der Brad Veach, der GM, hat einen super Job gemacht. Die haben eine solide Draft gemacht, haben empfindliche Abgänge gehabt in der Offseason und haben das beides addressed, versuchen sie auf jeden Fall, haben das beides addressed in über Free Agency und die Draft. Und ja, wenn wir mal schauen, man kann ja mal durchgehen, Defensive Needs sind da gewesen. Du hast eben mit Trent McDuffie von Washington einen super Cornerback in der ersten Runde gedraftet und eben George Karlaftis von Purdue, ein Defensive End, Edge Rusher. Das sind also zwei ja, gute Picks, die kann man machen. Sky Moore in der zweiten Runde, ein Wide Receiver von Western Michigan. Der wird Tyreek Hill nicht ersetzen, ist aber natürlich auch eine kleine Springmaus und ein Firecracker. Das ist genau so ein Speedster und der wird seine Anteile finden. Das ist jemand, der wird auf jeden Fall Patrick Mahomes gut tun, weil er eben diesen Breakaway-Speed hat. Aber das als Ersatz für Hill zu sehen, schwer. Aber das ist eben schwierig, das muss man eben sehen. Dann haben sie natürlich nochmal die Defense addressed mit Brian Cook, ein Safety von Cincinnati, der sehr physisch ist und körperlich ein imposanter Mann ist. Und ja, ein Steel kann der Linebacker von Wisconsin sein, Leo Chenille, oder wie man das nennt. Der ist ein absoluter Tonesetter und bei Wisconsin schon ein echter Leader. Das kann jemand sein, der so ein bisschen unterm Radar war. Und dann ging es so weiter mit O-Line, Darian Kinnert von Kentucky. Die waren Jalen Watson in diesen Runden 5 und 7 haben sie da zwei echte Bargains bekommen. Zwei Jungs, die du eigentlich so spät nicht mehr erwartest. Also, ja, und dann haben sie also immer wieder Position, haben noch einen Running Back dazu geholt, weil sie haben ja der Running Back Raum ist sehr dünn im Moment bei denen mit Edwards-Helaire ist der Einzige, der da ist, glaube ich. Da ist viel passiert. Und ja, und dann haben sie natürlich noch ein Safety am Ende mit Johnson. Aber sie haben mit Juju Smith-Schuster in der Free Agency natürlich den Elefanten im Raum addressed mit dem Verlieren von Tyreek Hill, Sammy Watkins, Byron Pringle. Das sind alles natürlich Leute, das ist Receiver 1, 2, 3, die weg sind. Und das ist natürlich schon bedenklich. Aber mit Juju Smith-Schuster von den Steelers, immerhin für 10,75 Millionen Dollar gekommen, für Sammy Watkins vielleicht ein Ersatz. Marquez Valdes-Scantling ist natürlich jemand von den Packers, den sie dazu geholt haben. Ja, das sind natürlich schon die, wenn du die addierst zu Mecole Hardman und Josh Gordon. Aber es ist dünn und da sind viele No-Names noch in dem Receiver-Raum. Aber sie haben das schon echt gut gemacht und ich glaube, da kann man im Overall sehr, sehr zufrieden sein mit den Chiefs.
Bedeutet,
was ja unter Andy Reid und Veach, die machen einen guten Job.
Bedeutet für dich, Schuhan, also die Chiefs sind ja beheimatet in der AFC West, so eigentlich so der heißeste Shit gerade in der NFL, diese Division. Wir haben drüber gesprochen, Broncos haben aufgerüstet, unter anderem mit Russell Wilson, die Raiders haben aufgerüstet, unter anderem mit Devonta Adams, die Chargers haben mit Justin Herbert einen Top-Quarterback, haben ihre Defense auch nochmal mit Jackson und Mac verstärkt. Da hatte man das Gefühl, die Chiefs haben sich zumindest auf dem Papier eher nicht verbessert, sondern verschlechtert. Aber deiner Meinung nach haben sie es im Draft jetzt ausgeglichen, um in dieser Division auch weiterhin der Top-Kandidat für den Division-Titel zu sein?
Also ein großer Kopfschmerz für sie müssen die Chargers sein. Das ist natürlich eine Mannschaft, die sich da verbessert hat. Und ich bin nicht sicher, wie die Wundertüte Raiders ausfallen wird, weil da ist ein neues Regime mit Adams super verstärkt und noch andere. Da entwickelt sich eine echt starke Offense und ich halte eben viel von dem Head Coach bei den Raiders, McDaniels. Und das ist natürlich schon so, dass sich sicherlich halt alle ein bisschen näher zusammenrücken. Und du kannst nicht die Abgänge, die sie hatten, wirklich komplett. Und Tyreek Hill ist eben auch einfach ein Elite-Difference-Maker. Das werden sie schwer kompensieren können. Aber musst du auch nicht. Du musst eben auch viele Schultern verteilen. Und du musst das Problem eben auch adressieren in der Draft, in der Free Agency. Und das haben sie mit den Receivern. Das wird sicherlich ja, ist zwar ein Pflaster auf der Wunde, aber du hast eben wenigstens die Blutung gestoppt. Und ich denke mal, mit dem Talent, was im Roster ist, sie haben auch noch einen guten Safety. Matthew ist ja auch weg als Safety. Das ist ja auch ein Problem in der Defense gewesen. Und mit Justin Reed von den Texans haben sie da auch einen jungen Mann. Da investieren sie das Geld. Und der wird den ersetzen, ist 25 Jahre alt. Und das sind natürlich so Sachen, wo ich immer sehe, da ist ein roter Faden und du siehst, wie sie bestimmte Positionen ersetzen oder probieren, Abgänge zu kompensieren. Was du ja manchmal bei anderen Teams in der NFL nicht siehst, die ja über Jahre ihre Needs ignorieren.
Ich finde, die Chiefs ist so ein gutes Beispiel für, du verlierst Spieler und siehst einfach ganz klar, wie sie versuchen, die zu ersetzen. Also es gibt ja zwei Ansätze. Entweder ich mach's Man-to-Man, ich verliere einen, hol mir den gleichen Spielertyp in der Free Agency oder im Draft, oder ich versuch's auf mehrere Schultern sozusagen zu verteilen. Und bei den Chiefs ganz klar, Javarius Ward war ja ein Starting Corner, weg. Tyrann Mathieu, Safety Superstar in der Liga, weg. Dafür holst du dir halt Trent McDuffie im Draft als Cornerback, den ich sehr mag. Und für Matthew holst du dir Justin Reed, einen Veteran, der ein paar Jahre jünger ist, glaube ich, sogar noch als Matthew. Das könnte schon passen. Die große Frage ist halt, wie kompensierst du Tyreek Hill? Also das wird entscheidend sein, weil der hat gereicht. Kelce und Hill, das hat gereicht. Und danach Byron Pringle und Robinson und wen sie da alles haben, das war alles nicht so entscheidend. Und jetzt hast du halt Juju, Valdes-Scantling, okay. Die Frage ist, funktioniert Sky Moore? Und wenn er funktioniert, und ich gehe jetzt nicht von Tyreek Hills Fern aus, aber wenn es einigermaßen hinhaut, weil er halt zumindest ein vergleichbarer Spielertyp ist, dann haben sie schon viel richtig gemacht. Und dann sind sie in der Division, wobei man auch die Chargers für die Offseason bis jetzt, vor allem die Free Agency, loben muss, sind sie dann natürlich immer noch der Favorit.
Klar. Tyreek Hill, der Vollständigkeit halber, wurde zu den Miami Dolphins vertradet. Daddy. Sind die Dolphins jetzt für dich eines Daddy. Der Teams, die auf dem Papier kadertechnisch so kurz vorm Saisonstart richtig gut aussehen? Oder würdest du eine andere NFL-Mannschaft an dieser Stelle nennen wollen?
Nee, also die Dolphins sind natürlich auch so ein Versprechen. Und das Versprechen hängt aber einfach davon ab, was jetzt mit einem Quarterback passiert. Also sie haben in der Free Agency auch sehr, sehr viel richtig gemacht, haben versuchen wirklich Tour das Leben zu erleichtern, haben mit Waddle einen absoluten Superstar jetzt schon als Receiver, der im zweiten Jahr sicher nicht schlechter wird. Und dann ist er, glaube ich, auf dem Weg zu einem Superstar und bekommen dann noch Tyreek Hill dazu. Sie haben die O-Line verstärkt. Und die große Frage ist einfach, funktioniert Tour oder funktioniert er nicht? Und wir haben da auch schon gesprochen und Schuhan, du hast es am Montag in der Sendung gesagt, die Seattle Seahawks, Katastrophe. Ja, weil die große Frage ist der Quarterback. Ansonsten hat dieses Team auch versucht, über den Draft, der meines Erachtens sehr gut gelaufen ist, für ihre Verhältnisse zumindest in den letzten 10 Jahren, haben Cornerback positioniert, haben den Pass Rush verbessert, haben tatsächlich in den ersten 3 Runden 2 Offensive Tackles geholt, obwohl oder gerade weil Russell Wilson weg ist. Wie auch immer, ich mach's so bei Baker Mayfield wie beim Film Candyman, den kennt Kutsche bestimmt. Ich stelle mich vor den Spiegel und sag 5-mal Mayfield und irgendwann kommt er dann schon. Ich bin jetzt auch mittlerweile bei 15-mal angelangt. Also ich schließe das immer noch nicht aus. Und dann kann man sagen, dieses Team hat eine gute Offseason gehabt. Sogar eine sehr gute. Und ähnlich ist es bei den Dolphins.
Aber das war ja auch der Tenor am Montag, dass sie eigentlich eine super Draft gemacht haben. Ja. Aber da ist dann das große Fragezeichen in der Mitte. Für wen hast du das eigentlich gemacht? Ja, der ist ja weg.
Genauso dieser Draft-Pick für Ken Walker, wo du sagst, okay, das ist ein von Michigan State ein super Running Back, der vielleicht der beste Runner in der ganzen Klasse. Also der Pure Runner, der Beste. Hat kaum Bälle gefangen. Also als Receiver ist er zumindest ein Fragezeichen. Genauso die Pass Protection ist ein riesen Fragezeichen. Aber in dem System von Pete Carroll brauchst du einfach dominante Running Backs. Und Rashad Penny, naja, jetzt hat er es ein halbes Jahr gezeigt. Chris Carson hat sich das Genick gebrochen. Keine Ahnung, ob der wiederkommt. Was die Experten alle problematisch sehen, ist natürlich dieser Positional Value, in der zweiten Runde einen Running Back zu nehmen. Ich sehe es nicht so kritisch, wenn du danach noch deine Needs bedienst, und das war in dem Fall Cornerback. Was ich sagen will, diese Bewertung von Teams, wie die Offseason angehen, können wir eigentlich erst in einem halben Jahr oder so, wenn die Saison läuft, beantworten. Jetzt ist nur ein Zwischenstand, eine Wasserstandsmeldung, Mario. Wie war es eigentlich in Ibiza, apropos? Du warst doch bestimmt mit dem FC Bayern unterwegs. So war das früher auch immer mit Waldi Hartmann. Der ist auch immer mit an die Bar und so.
Ja, wir haben uns sagenhaft besoffen, das sag ich dir aber. Das war ein Traum. Ja, im Hard Rock Hotel auf Ibiza. Ja, freut mich. Ich lag mit Jamal unter der Theke, so geht's uns Gönn das dir. Aber oft. Ein normaler Freitag.
Jamal Adams oder Musiala?
Musiala.
Ach so.
Mario, jetzt ist deine Chance. Also es wird ja oft zu wenig über die Philadelphia Eagles gesprochen. Wir wissen, dass du Philadelphia Eagles Fan bist. Würdest du sie denn jetzt auch nennen wollen, wenn wir darüber reden, welches Team sieht nach der Free Agency und nach dem NFL Draft auf dem Papier verstärkt aus?
Ja, ich will. Das war schon, also man muss sagen, das war letztes Jahr ein gutes Fundament, überraschend gute Saison, kann man schon sagen, dafür, dass es ja doch ein ziemlich großer Umbruch war, nachdem Carson Wentz Abgang, Doug Peterson und so weiter, damit Nick Sirianni eigentlich eine gute Saison gespielt, 9-8 in den Playoffs natürlich völlig vermöbelt worden von den Bucks. Aber du bist halt eben mit drei First-Round-Picks in diesen Draft gegangen. Dementsprechend fiel auch die Free Agency ja nicht sehr exorbitant aus. Du hast, sie haben Hassan Reddick geholt für 3 Jahre und 45 Millionen. Kaiser White, Linebacker, für 1 Jahr und 5 Millionen, was so ein bisschen als Steal auch tatsächlich gilt. Und eben Zach Pascal von den Colts, Receiver, für 1 Jahr 1,5 Millionen. Also 1,5 Millionen, dafür arbeite ich nicht. dementsprechend war die Free Agency ein bisschen ruhiger, aber dann eben im Draft vorher den Trade gemacht noch mit den Saints. Dementsprechend nur noch 2 First-Round-Picks gehabt und einen davon eben genutzt für AJ Brown. Das muss ich jetzt nicht mehr sagen, das ist kein Geheimnis mehr. Das war natürlich, wenn du bedenkst, du verwendest den Pick Nummer 18 und einen Drittrunden-Pick und kriegst dafür AJ Brown, einen der besten Receiver der NFL, das war natürlich sehr gutes Business und du erleichterst natürlich damit Devontae Smith, der eine sehr gute Rookie-Saison hatte, erleichterst du natürlich auch den Job, weil nächstes Jahr hätten sich mehr Defense auf Smith konzentriert, der auch ein sehr schmächtiger, aber schneller Kerl ist. Jetzt stellst du ihm gegenüber halt diesen Contested Catch Receiver mit Brown, der körperliche Wucht mitbringt, vor allem Ablenkung auch schafft. Und jetzt ist klar, also jetzt ist voller Fokus auf Jalen Hurts. Er hat jetzt dieses Jahr, um zu zeigen, Leute, ich bin euer Starting Quarterback die nächsten Jahre. Und wenn er das nicht schafft, dann hast du nächstes Jahr durch den Trade mit den Saints wieder 2 First-Round-Picks in einem Draft, der schon jetzt als besser gilt, zumindest was die Quarterbacks betrifft. Und ich bin gespannt. Also die Eagles haben einen verhältnismäßig leichten Schedule. Da kann man, also gut, sie müssen auch die NFC East eigentlich gewinnen, ehrlicherweise, weil die Cowboys haben sich eher verschlechtert als verbessert. Die Giants, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und Washington, weiß ich nicht. Also da sind für mich die Eagles jetzt erstmal der Favorit. Oder was würdet ihr sagen?
Den Ball wollte ich Schuhan auch gerade zuwerfen. Wir haben über die AFC West gesprochen. Das ist eine Top-Besetzung. NFC East war zuletzt nicht das beste Gelbe vom Ei sozusagen. Wen siehst du da stand jetzt vorne in dieser Division als Dallas Cowboys Sympathisant, Schuhan?
Ja, das ist steck mal den Finger in die Wunde hier. Ja, also das ist wirklich. Ich war sehr enttäuscht über die das Draft-Ergebnis der Cowboys. Also es war ein bisschen leblos die Draft und ich gebe da vollkommen recht, dass die Eagles da jetzt denk mal für die nächsten Jahre sich da erstmal festsetzen, um besonders wenn sie die Quarterback-Situation adressieren, ob es nun Jalen Hurts ist oder nicht. Bei Dallas hast du eben dann Amari Cooper abgegeben, du hast einen super Pass-Rusher abgegeben und ich sehe nicht, dass dieses Problem adressiert wurde wirklich. Und Ja, das sind immer so ein bisschen so die schicken Picks oder so, aber du hast nicht so diese wirklichen Needs-Sachen und manchmal fragt man sich schon, was die da machen in Dallas. Underwhelming Draft haben sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Aber das ist immer alles auch subjektiv, wir wissen nicht. Man muss immer nämlich vorsichtig sein. Viele Insights haben wir nicht, wir haben viele Dinge, kennen wir nicht. Viele, viele Sachen sind eben auch sicherlich nicht vorherzusehen, ob jetzt ein Spieler bestimmte Baggage mitbringt. Manche Sachen kennen wir einfach nicht als Fans. Aber du kannst sicherlich nackte Vergleiche anstellen und auch die Commanders, underwhelming Giants, gute erste Runde, aber dann war auch wieder eher enttäuschend. Und Cowboys, wie gesagt, ich verspreche mir gar nichts von denen. Und ein Super Bowl-Sieg für den alten Herrn dann noch als für den Jerry Jones. Da muss er mehr machen als das. Und ich weiß nicht, wer die berät. Aber gut, gibt eben Zwänge finanzieller Not und finanzielle Dinge, die wurde eben auch in Cooper, ist ja vertretbar, aber du musst eben doch immer eine Antwort haben auf so eine Sachen. Oder dein Pass-Rusher, den du schon signst und announced und dann geht er doch weg, weil irgendwelche Vertragssprachen, Language ihm nicht gefällt. Wie kann man da sowas zulassen? Das sind einfach Dinge, die mich einfach nerven. Deswegen, ich hoffe, ich starte jetzt nicht schlecht in den Tag. Kutsch, ist dein Fehler.
Ja, nee, wir setzen Schuhan jetzt erstmal auf die stille Treppe. Du kannst deinen Puls jetzt erstmal wieder ein bisschen runterfahren. Und Mario, wenn ich das so richtig deute, würdest du jetzt auch die Giants durchaus als ein, zumindest auf dem Papier, Top-Team im Moment bezeichnen und das als Eagles-Fan. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, nicht Top-Team. Aber ich würde zumindest sagen, dass sie aus Free Agency und Draft verbessert hervorgehen. Einfach weil ganz großer Punkt Dave Gettleman nicht mehr da ist und dieses neue Regime scheint verstanden zu haben, wie so ein Rebuild funktioniert. Ja, also du hast mit Joe Shane, also buchstabiert Schoen, aber ich habe mich schlau gemacht, wir sind ja Profis, Shane, einen neuen GM, der war jetzt ein paar Jahre Assistent von Brandon Bean in Buffalo. Der hat einen neuen Coaching-Staff mit Brian Daboll, ebenfalls Offensive Coordinator der Bills, jetzt in New York. Und der hat sich eigentlich einen ganz spannenden Coaching-Staff zusammengestellt mit Don Martindale als Defensive Coordinator, der jetzt bei den Ravens einen sehr guten Job gemacht hat, mit Offensive Coordinator Mike Kafka, der Quarterbacks-Coach und Passing-Game-Coordinator bei den Chiefs war, was jetzt gar keine so schlechte Offense ist. Das waren schon mal ein paar richtige Moves, würde ich behaupten. Und dann kam eben diese Draft hinzu. Die Free Agency war jetzt nicht sehr ergiebig. Hast Tyrod Taylor geholt, um vielleicht Daniel Jones ein paar Hummel im Hintern zu besorgen. Aber wie Schuhan eben schon gesagt hat, die erste Runde war sehr gut mit Kayvon Thibodeau, Edge Rusher mit dem fünften Pick, glaube ich, oder vierten Pick. Danach direkt Evan Neal, Offensive Tackle aus Alabama. Das waren gute Picks, danach war es jetzt nicht sehr berauschend, aber was schon mal zeigt, dass ja die Uhr jetzt ein bisschen anders tickt, ist, dass Shane halt zurückgetradet ist, zweimal. So, und der Kollege ist in 7 Minuten so oft zurückgetradet wie Gettleman in den letzten 7 Jahren.
So,
und
aber
in den letzten 9 Jahren, ja. Und dazu muss man noch sagen, diese 2 Male waren wohl nur auf Anraten von Joe Judge, dem letztjährigen Coach.
Ich sage aber und spritz da rein, weil da bin ich ja sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt, ob das dieses Downtrade, ob das eine gute Idee war. Weil das große Fragezeichen bei den Giants ist ja momentan James Bradbury. Das ist ja für mich, ich habe den ja geliebt bei den Panthers schon und fand ihn auch in seinem ersten Jahr bei den Giants Weltklasse. Top 5 Cornerback. Letztes Jahr war er nicht mehr so gut. Vor allem für das Geld und hat jetzt einen massiven Cap-Hit. Jetzt ist die Frage, was machen sie mit dem? Das war vor dem Draft schon Thema. Und durch dieses Zurückgetrade, sie waren ja auf 38, gehen auf 43. Und ich habe es vorher erwähnt, Kyler Gordon, Washington Huskies Cornerback, Top 5 in dem Draft auf der Position, wird gepickt an 39 und an 42 wird Andrew Booth von Clemson gepickt. So, und dann kommen die Giants an 43 und holen sich dann den Cornerback. Wie gesagt, was passiert mit Bradbury? Holen sich Cordell Flott von LSU, also quasi der eigentlich Nickelback. Spielt eigentlich nicht Outside. Also Teamkollege von Derek Stingley, aber sicherlich nicht der beste LSU-Cornerback, der verfügbar war. Und ja, und der muss halt funktionieren, würde ich fast behaupten. Ansonsten weiß ich nicht, ob dieses Downgetrade eine gute Idee war. Und es ging ja wirklich nur um 5 Spots. Und da verpasst du genau in diesen 5 Spots 2 Granaten. Eventuell auf Cornerback. Deswegen, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber das ist für mich entscheidend für diesen,
hast du aber.
Ja, ich weiß, für diesen Giants Draft, wie man den bewertet im Nachhinein.
Nein, es sind ja berechtigte Einwände. Und ich sag ja auch ganz bewusst, dass die werden jetzt dieses Jahr keine Bäume ausreißen. Du musst ja auch erstmal gucken, wohin geht denn jetzt die Fahrt mit Daniel Jones. Also gut, ich kann mir sehr gut denken, wohin die Fahrt geht. Nicht nach oben. Die haben ja auch die 50-Option nicht gezogen. Und dementsprechend, klar, also das wird jetzt keine berauschende Saison, die nächste vielleicht auch noch nicht. Aber zumindest habe ich das Gefühl, dass zumindest mal jetzt Shane und Daboll auch wissen, wie so ein Rebuild halt funktioniert. Und das würde ich mal als gutes Zeichen werden.
Die O-Line ist auf jeden Fall besser geworden. Also sie haben Mark Lewinsky, ja, den Guard. Der ersetzt jetzt Will Hernandez. Ich glaube, jeder Giants-Fan ist kein Freund von Hernandez. Auch ein ziemlicher Bust gewesen letztlich. Und Klowinski von den Colts, auch einer der besseren Guards in der Liga. Da haben sie ein Upgrade gemacht. Und durch diesen Evan Neal-Pick haben sie jetzt halt auf beiden Seiten, rechts und links, ich glaube, Top-10-Picks in den letzten Jahren
geholt, zumal gedraftet. Ja, der Kerl hat im College auch eigentlich jede Position sehr gut bedeckt. Also auch durchaus.
Und er kann halt rechts spielen. Ich glaube, das war, hat er den anderen beiden Top-Tackles in dem Draft voraus, dass er halt auch schon mal, ich glaube, 12 Spiele in Alabama auf der rechten Seite gespielt hat. Also immerhin. Das ist keine schlechte
Frage. Rechts wie links, Detti. Entführst du uns jetzt nochmal in eine andere Division mit deinem zweiten Team, das du feierst aktuell?
Ja gut, also ich weiß ja nicht, wie oft ich die New York Jets schon gelobt habe dieses Jahr. Ich vermute, es war das letzte Mal, weil jetzt kann es eigentlich nur noch bergab gehen. Aber was die jetzt in dieser Offseason gemacht haben bis jetzt, bleiben wir also in New York. Es gab einen super Tweet jetzt vor ein paar Tagen, da hieß es, Joe Douglas, also der GM, hat alles richtig gemacht in Free Agency und Draft, aber he missed on the quarterback letztes Jahr, dass er Zach Wilson im Draft als ersten Pick ausgewählt hat. Und dieser verifizierte mit dem blauen Haken Experte der NFL, der das fabriziert hat, diesen Tweet, geht also davon aus, dass Zach Wilson eine Wurst ist. Davon gehe ich nicht aus. Ich warte jetzt lieber erstmal ab, was im zweiten Jahr passiert. Eine Antwort auf diesen Tweet war übrigens ein alter Tweet von dem Experten, als der geschrieben hatte 2019, Sam Darnold und Adam Gase sind dabei, etwas Großartiges in New York zu fabrizieren. Und das kann nur gut werden. Das war sehr lustig, weil das war wirklich die direkte Antwort unter dem Tweet. Is that you? Oder was it you? So, das war sehr lustig. Also die Offense, Defense, egal wie, Laken Tomlinson, Free Agent haben sie geholt. Braxton Berrios gehalten. Okay, dann vor allem im Draft Garrett Wilson gedraftet an 10, einen Receiver, haben Breece Hall gedraftet, haben einen Uptrade für einen Running Back gemacht, auch in der zweiten Runde. Da haben auch viele gesagt, ob das jetzt notwendig war, ich weiß es nicht. Für mich ist entscheidend, wenn der mit Michael Carter, der ja auch verletzt war und letztes Jahr Rookie war, wenn die beiden so einen One-Two-Punch bilden, dann hilfst du natürlich auch deinem jungen Quarterback. Sie haben die O-Line verstärkt, definitiv. Sie haben sich keinen Tackle früh geholt. Das wäre auch noch eine Option gewesen. Aber ich finde, gerade in der Offense mit den beiden Tight Ends, Uzoma und Conklin in der Free Agency, können die Jets leben. Und in der Defense haben sich DJ Reed, einen Starter von Seattle, in der Free Agency geholt. Der spielt in dem System von Robert Saleh, das er aus San Francisco kennt, weil DJ Reed war unter Saleh in San Francisco. Wahrscheinlich so die Rolle, die früher Byron Maxwell und oder Walter Thurman in Seattle hatten, als Richard Sherman noch in Seattle war. Und Saleh war in Seattle, ich glaube, 3 Jahre, 2011 bis 2013. Und damals gab's Richard Sherman. Und Saleh hat sich jetzt seinen Richard Sherman gedraftet mit Sauce Gardner. Liebe den Pick. Sensationell. Ich hoffe, der wird gut. Ich finde die Typen super. Und ja, und haben sich dann in der Free Agency auch einen Safety geholt mit Jordan Whitehead, der vor allem ein super Run-Defender ist. Also auch so ein Cam Chancellor für Arme, wenn wir schon diese Legion of Boom-Vergleiche da ziehen. Oder ich sie ziehe. Also ich finde, die Jets haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Jetzt ist nur die Frage, was am Ende dabei rauskommt. Und die Erfahrung zeigt nicht viel. Aber ich bin wieder mal optimistisch, was das
vielleicht bedeutet. Ja, diesmal 4 Saisonsiege, das wäre ja was.
Ist doch schon mal eine Verbesserung, darum geht's doch. Das war doch das Thema der Sendung. haben sie sich
verbessert. Gib den Jungs doch mal ein bisschen Zeit.
Mache ich ja sowieso.
Das ist ein Prozess, ja. Und die machen das alles gut. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass Woody, der Besitzer, sie mal machen lässt und nicht immer dazwischen grätscht. Und dann hast du natürlich 3, 4, 5, 6 Jahre Kontinuität. Und dann wird sich das auszahlen. Hey, wer hätte gedacht, dass die Cleveland Browns irgendwann mal im Gespräch sind für Playoffs? Und ich erinnere euch an vor 5 Jahren, da war das ein totes Pferd, das schon Fliegen anzog. Ja, und jetzt mittlerweile sind sie ja auch in aller Munde gewesen. Gib denen Zeit, den Jets. Ist natürlich bedenklich, was sie in den letzten Jahrzehnten da zusammengebaut haben und verkackt haben. Aber gut.
Was ich noch beobachtet habe in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien, vor allem auf Twitter, ist, dass es ein Team gibt, über das sich die Leute ganz besonders die Köpfe heiß diskutieren. Das sind die Chicago Bears. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, super, da entsteht was. Ich habe ein super Gefühl. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, die haben vor allem im Draft richtig Kacke gebaut. Seid ihr eher Team Daumen hoch oder eher Team Daumen runter bei den Chicago Bears?
Mich würde die Meinung von Schuhan interessieren.
Ja, für mich ist das, wir hatten ganz kurz davor, vor der Sendung ja drüber gesprochen. Also für mich sind die ein Loser, weil in beiden Fällen, in der Free Agency und in der Draft, weil sie ja denn das, was sie betrifft, diese Hilfe für Justin Fields, sie haben eben nichts getan in ihrer Draft, um das, da wo es weh tut, mal ein bisschen auszuhelfen. Haben Khalil Mack weggetradet, Goldman, Akeem Hicks, sie haben mehrmals zurückgetradet in der Draft und haben dann sozusagen auch dann keine Hilfe und Playmaker besorgt für Justin Fields, dem Quarterback, der ja jetzt sozusagen angreifen soll und das Second Coming ist und du musst eben, das ist immer wieder eine wiederkehrende Sache und ja, haben dann eben Defense adressiert, das hat vielleicht ja auch mit dem Head Coach zu tun, aber sie haben eben Kyler Gordon, die haben sehr, sehr gute Spieler, also die ersten beiden Picks sind, die sind unpackable, die kann man machen, ja, mit Gordon und Brisker, 2 Defensive Backs, Penn State, Washington, da kann man nichts gegen sagen. Also darum geht es nicht. Es geht nicht um die Qualität der Spieler. Es geht eben, wie ich vorhin ja sagte, um ein Team, was penetrant die Needs für einen jungen Quarterback, den du nicht alleine hängen lassen kannst. Der braucht Playmaker, der muss auch mal einen 5-Yard-Pass werfen können und der Ball wird 90 Yard in die Endzone getragen oder eben für einen Big Gainer. Und das, machen wir uns nichts vor, davon lebt auch ein Patrick Mahomes, der eben dann die Quickscreens wirft und ein Tyreek Hill rennt weg. Das macht eben, diese Kombination macht's eben aus. Und wenn das eben komplett ignoriert wird, da kannst du dann eben auch die O-Line adressieren und da haben sie ja. Sie haben ja 3 oder 4 O-Liner und einen Center gedraftet und sie haben ja in dieser Hinsicht viel gemacht. Aber ich denke mal, der Valus Jones, der Wide Receiver von der University of Tennessee, hatte keine Numbers, keine Stats im College. Das war, jetzt ist wirklich niemand, der dich jetzt vom Hocker reißt. Und Justin Fields wird da sicherlich nicht aufgesprungen sein und gesagt haben, Halleluja, ich habe jetzt meinen Mann. Und das ist natürlich immer ein Problem. Deswegen bin ich da relativ frustriert, weil ich habe eine weiche Stelle im Herzen für die Bears. Ich mag die Bears. Und ja, du hast eben einen super D-Tackle besorgt, ja, von Chargers. 3 Jahre Starter, Justin Jones. Aber das ist wiederum, das adressiert nicht die Needs. Und das ist, was ich so ein bisschen, ja, da wird noch ein Trevor Siemian gekauft in der Free Agency. Den stellt man nochmal Justin Fields daneben, ein Veteran. Naja, ich bin da nicht begeistert.
Ja, ich war, also bei den Bears habe ich so das Problem, die haben so viele Löcher im Kader und du kannst halt dann mit einem Draft und einer Free Agency die nicht alle stopfen. Jetzt haben sie aber meines Erachtens durch diese beiden ersten Picks, mit Brisker und Kyler Gordon habe ich ja vorher schon angesprochen, an 39, hast du halt jetzt eine Secondary zusammen mit Eddie Jackson auf Safety, Brisker, der andere Safety, Cornerbacks, Gordon, dazu Jalen Johnson und sie haben Tevin Young, Nickelback aus Baltimore geholt, der meines Erachtens nicht schlecht ist. Also diese 5 ist schon mal ein sehr schönes Fundament für die Defense. So, und ich meine, wenn du sagst, du hast einen weichen Spot im Herzen, Bears ist erstmal Defense, das ist auch egal, wie der Coaching-Staff aussieht. Also das gefällt mir schon mal gut. Das ist ein bisschen, finde ich, wie bei den Broncos, die auch eine super Secondary, letztes Jahr beispielsweise, hatten aber halt immer die Frage, was ist mit dem Quarterback? Helfe ich dem nicht? Ist er nicht gut genug? Also sprich Drew Lock. oder helfe ich Justin Fields jetzt in dem Fall nicht oder ist er nicht gut genug? Also die Frage kann man nach der Saison, glaube ich, auch noch nicht beantworten, weil er einfach keine Waffen hat. Da hast du natürlich vollkommen recht. Aber wenn sich da Spieler entwickeln, die wird's vielleicht mit Mooney, vielleicht wird er ein absoluter Nummer 1 Receiver. Und Cole Kmet, der Tight End, hat so einen Durchbruch. Kann ja alles sein. Und dann hast du mit Montgomery einen super Running Back, finde ich. Und vielleicht ist die O-Line besser, als man denkt. So, und dann sagt man vielleicht in einem Jahr, na, das ist ein schönes Fundament und jetzt holen wir im nächsten Draft, holen wir noch so einen Superstar-Receiver und dann sieht es für Justin Fields auch schon wieder besser aus. Viel Theorie, aber ausschließen kann man es nicht.
Mario, das ist jetzt deine Chance. Deine Kicker-Kollegen Grille und Michi sind ja Packers-Fans. Jetzt kannst du ihn richtig eins auswischen und die Bears in den Himmel loben.
Okay, herzlichen Glückwunsch, Grille. Michael, ihr habt die Division schon wieder gewonnen. Ja, sorry, aber nee. Also das ist schon noch zu wenig. Noch viel zu wenig von Chicago. Also die haben also dieses Jahr mit Sicherheit keine Chance. Ich bin tatsächlich eher, hört sich vielleicht komisch an, aber sogar ein bisschen gespannt auf die Lions jetzt mit Hutchinson und unserem guten Jared Goff. Wer weiß. So, es war letztes Jahr nicht alles schlecht. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob ich die so viel schlechter sehe als Chicago. Und dann gibt's ja auch noch Minnesota. So. Also, ich glaube, für die Bears ist da erstmal nichts zu holen.
Captain Kirk kommt auch mit den Vikings nach
ja,
Europa,
ja, so
nach London. Da kannst du dich ja dann schon mal ans Steuer des Hype Trains setzen, Mario.
Ich habe noch ein Team, hatte ich mir noch aufgeschrieben, wobei das eigentlich schwierig ist zu sagen, das sind klare Gewinner, weil die natürlich vielleicht gar nicht so splashy waren, aber um nochmal den Bogen zum München-Spiel zu ziehen, weil wir viel über Seattle gesprochen haben, es tut mir leid an dieser Stelle, Tampa hat, also die haben halt wirklich, wirklich sehr viel richtig gemacht, wenn du dir mal nur auf dem Papier anschaust, wen haben sie verloren, wen haben sie geholt. D-Line, Sue, Pierre-Paul, beide Mitte 30, beide noch Free Agents, werden sie wahrscheinlich nicht behalten. Draften dafür, erster Pick, zweite Runde, Logan Hall, nachdem sie zurückgetradet haben. Jeder sagt, Logan Hall von Houston ist ein Monster. Sie haben einen Guard verloren in einer sehr guten O-Line, Alex Kappa. Dafür draften sie an 57 Luke Giddeke, wenn man ihn so ausspricht. Ronald Jones ist weg, dem weint auch keiner hinterher. Dafür draften sie in der dritten Runde den Running Back Rashad White, der zumindest sehr explosiv zu sein scheint und Tom Brady sicherlich helfen kann. Und keiner weiß, was ist mit Gronk. Jünger wird er nicht. Dafür holen sie Kate Otten von den Washington Huskies, der so mit einer der besten Tight Ends im Draft gesehen, als einer der besten gesehen wurde. Bedienen also auch Need. Und auf Head Coach verlieren sie Bruce Arians, holen sich Todd Bowles und die beiden hocken im War Room und klatschen sich ständig ab. Also ich glaube, mit Tampa muss man wieder rechnen, weil Olle Brady ist ja doch wieder da. Da hätten wir vor ein paar Monaten auch noch anders drüber gesprochen wahrscheinlich. Also so kann man es auch machen.
Yeah. Die Buccaneers werden zumindest ein Spiel gewinnen und das ist wahrscheinlich, dass er München gegen die Seahawks.
Tja, ich sag nur Candyman, der kommt schon. Und dann geht's ab.
Ja, ich glaube, bei Brady halte ich es mittlerweile wie, wir haben ja vielleicht gestern Abend alle diese großartige Champions League gesehen. Ich glaube, Brady, das ist inzwischen wie Real Madrid oder Real Madrid wie Brady. Da keine Ahnung wie, aber schreib's einfach nicht ab, weil irgendwas kommt sowieso bei rum. Und am Ende wird's großartig und am Ende steht ein Champions-League-Finale und keiner weiß wie. Am Ende hat Brady seinen 17. Super Bowl und keiner weiß wie, aber es interessiert dann auch keinen mehr.
Ja, und vor allem ist Tom Brady ein Riese, das habe ich heute Morgen bei Twitter gesehen, der ist irgendwie in Sachen Formel 1 unterwegs und es gibt ein Foto mit ihm neben Lewis Hamilton. Und neben Lewis Hamilton ist Tom Brady gefühlt 2,20 Meter.
Also, man muss aber auch, zu Wahrheit gehört aber auch, dass der Lewis recht kleines, ne?
Ja, aber es hat mich irgendwie gefreut, dass Tom Brady wirklich noch mal so richtig aussieht wie ein erwachsener Mann. Tom Brady. So, wen von euch halten wir fest? Wen von euch sehen wir in München? Schuan, Mario, Detti? Detti ist eh da. Habt ihr vor, hinzufahren oder findet ihr London interessanter?
Na, ich fände München schon richtig toll, aber ich werde keine Karte kriegen, von daher.
Aber Schuan, du darfst in meinen Keller. Also, du bist die erste Option der Ranking, auf jeden Fall.
Also wenn ich eine Karte bekomme, kann ich in deinen Keller. Yeah. Das ist super.
Ja, hoffentlich kommst du da auch wieder raus.
Ein Kopfschmerz weniger. Ja, na, solange er nicht sagt, es muss die Lotion auflegen, dann ist alles gut.
Mario, du bist auch in München. Wie viele Kartenwünsche hast du bislang schon entgegennehmen dürfen?
Es geht. Ich höre tatsächlich eher immer die Frage, ob ich Karten für den tollen FC Bayern besorgen kann. Nein, kann ich nicht an dieser Stelle nochmal. Meine Frage ist eher, könnt ihr mir nicht irgendwie Karten für dieses NFL-Spiel besorgen? Weil irgendwie muss ich da hinkommen. Ob das jetzt über die Akkreditierung bei Bayern läuft, über die NFL, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich da nicht sein werde, dann bin ich unter Umständen beleidigt.
Grantig,
und
sagt man hier.
Das möchte niemand.
Du bist grantig. Du bist ja Ostwestfale, aber wohnst in München, also musst du jetzt grantig sagen.
Und war 4-5 Jahre im fränkischen Nürnberg. Also ich weiß, wie das geht.
Ich glaube, so ein beleidigter Bayern-Reporter, der kann richtig unangenehm sein, oder?
Ja, ist eine andere Welt, sag ich dir. Ist eine andere Welt.
Gut.
Danke, Schuhan. Ich schaue mir jetzt das Schweigen der Lämmer an. Es muss dich losmachen.
Gottes Willen.
An euch, an euch da draußen nochmal die Empfehlung www.nfl.com/Munich. Da solltet ihr eure Kartenwünsche hinterlegen, auch wenn Mario jetzt mit den Augen rollt, weil das natürlich seine Chancen reduziert.
Macht's.
Ich bedanke mich bei euch an dieser Stelle schon mal der Hinweis, die nächste Folge von Icing the Kicker gibt es in 2 Wochen, heute in 2 Wochen, das ist der 19. Mai. Schuhan, vielen Dank.
Sehr gerne.
Tetti.
Ebenfalls, Dankeschön.
Mario.
Ja, auch. War mir näher.
Habe die Erde.
Wir können auch ASMR ein bisschen flüstern jetzt zum Abschluss nochmal.
Okay, dann müssen wir jetzt Käse schneiden. Okay. ASMR.
Also, vielen Dank an euch. Wurscht. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.